Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier beim Deutschlandfunk Kultur und die Vorsitzende des Journalistinnenbundes. Ich sage herzlich willkommen, Friederike Sittler.
Vielen Dank und danke für die Einladung. Ich habe vorher gedacht, vielleicht denken manche im Publikum, ja, so eine Abteilungsleiterin im eigenen Laden, die lädt sich dann in die Sendung ein. Aber Studio 9 gehört zu einer anderen Abteilung und ich warte wirklich immer auf die Einladung und freue mich, wenn ich eingeladen werde.
Ja, jetzt ist es wieder soweit und wir freuen uns natürlich ganz besonders, weil das vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen für Sie, die Sie zuhören. Es ist in diesen Osterferienzeiten auch nicht immer so leicht, jemanden zu finden, der nicht im Urlaub ist. Und deswegen sind wir sehr dankbar, okay, dass Sie da sind.
Weil ich komme auch außerhalb des Urlaubs.
Genau, ist auch nicht der einzige Grund, warum wir Sie einladen natürlich. Frau Sittler, ich möchte mit Ihnen kurz einen Blick in die Hauptstadt Frankreichs werfen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die ist da nämlich heute 10 Jahre im Amt. Und seitdem sorgt sie dafür, dass Paris grüner wird, autofreier wird. Und die einen feiern das total, die anderen verdammen sie als Autoschreck. Und im Sommer will sie symbolisch in die Seine springen, weil bis dahin die Wasserqualität so gut sein soll, dass das dann nicht mehr gesundheitsschädlich sein wird. Wann springen Sie ihr nach, Friederike Sittler?
Gar nicht, das würde ich niemals tun. Aber es ist natürlich interessant, dass hier eine Frau länger an der Macht ist und damit auch ein politisches Konzept umsetzen kann. Tut sie übrigens auch ernährungspolitisch. Und wenn wir das vergleichen mal mit der Berliner Situation, wo der Senat dann mit der grünen Verkehrssenatorin ganz, ganz viel machen wollte und angefangen hat, die berühmte Friedrichstraße immer wieder gesperrt und entsperrt und dann kommt eine neue Regierung und dreht das Rad wieder zurück. Das passiert in Paris nicht. Das ist für viele ein Schrecken und ich glaube, wir brauchen mehr Ausgleich. Also die Radikalität tut einer Gesellschaft nicht gut, aber es ist spannend zu beobachten, was sie da in Paris tut.
Obwohl ich jetzt bei der Vorbereitung der Sendung auf eine Meldung gestoßen bin, dass auch in Paris es seit Jahren eine Initiative gibt, die die Spree beschwimmbar machen will. Da soll so ein Seitenkanal an der Museumsinsel gestaut werden, auch mit Filter versehen, damit das dann eine gute Wasserqualität hat. Also ich würde da kostenlos schwimmen, wenn es angeboten wird.
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob ich wirklich dann in die Spree springen würde. Berlin hat so viele Seen und vor allen Dingen dann auch im Umland nochmal, dass ich da schon genügend Badestellen habe. Aber vielleicht würde ich es auch mal tun, ja. Flussschwimmen ist was Schönes. Ich habe in Bamberg studiert, da konnte man auch noch in einem der Flussschwimmbäder baden gehen. Ganz schön anstrengend gegen die Strömung.
Oder auch, wenn wir schon beim Schwimmen und bei Flüssen sind, Basel kann ich auch sehr empfehlen. Da haben ja alle immer ihre Wetbags dabei. Da packen sie alle Kleidung rein, lassen sich vom Rhein ein bisschen runtertreiben, steigen wieder aus, ziehen sich wieder an und leben weiter.
Das müsste ich mal machen, das müsste ich mal ausprobieren. Habe ich noch nicht.
Ich würde sagen, es wird Zeit für den Sommer. Und es wird aber natürlich auch Zeit, dass wir hier starten in unsere Sendung. Wir beleuchten wie immer die Nachrichten, die diesen Tag prägen. Friederike Sittler ist mein Gast hier heute. Sie leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und sie ist außerdem Vorsitzende des Journalistinnenbundes. Und wir möchten gemeinsam nochmal auf die Reformpläne der Bundeswehr schauen. Seitdem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die vorgestellt hat, vor ziemlich genau 24 Stunden, läuft die Diskussion darüber. Und er selber nennt das Bundeswehr der Zeitenwende.
Unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. Zusammengefasst, die Bundeswehr hat künftig ein operatives Führungskommando, die Bundeswehr hat künftig 4 Teilstreitkräfte, die Bundeswehr hat ein Unterstützungskommando.
Ja, und das ist sozusagen so gedacht, dass er da unter anderem die Verantwortlichkeiten neu strukturieren will. Frau Sittler, also wir haben ja gerade gehört, das gemeinsame operative Führungskommando, damit meint er dann, dass es wirklich eine zentrale Ansprechstelle geben soll für die NATO, für die Bundesländer, für das THW. Also einfach klar ist, wen spricht man an, bei welchen Fragen. Da kommt also Bewegung in die Sache. Klingt nach einem ordnenden Bundesverteidigungsminister.
Ja, und er agiert aus einer Position der Stärke heraus. Wir wissen ja, dass Boris Pistorius von Anfang an sehr gute Umfragewerte gehabt hat. Die schwanken natürlich auch mal, aber diese Figur eines Politikers, der stark ist, der ordnet, die füllt er aus und da füllt er wahrscheinlich auch eine gewisse Leerstelle ansonsten in dem Kabinett aus und nach den Vorgängerinnen auch nochmal eine andere Rollenbeschreibung. Und er sendet dann natürlich auch das Signal der Stärke in die anderen Länder hinein. Und er sagt ja auch, niemand soll auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Und das ist dieses Signal. Und ich bin jetzt nicht die Expertin für alle Entscheidungsstrukturen im Bundesverteidigungsministerium, aber es klingt für mich erstmal plausibel, das sehr zu ordnen, Struktur reinzubringen und zu sagen, da sind auch die Machtpositionen. Trotzdem gibt es natürlich Kritik intern, wo Leute sich übergangen fühlen und so weiter. Aber ich glaube, er hat die Stärke auch, das durchsetzen zu können.
Mal gespannt, so im Management-Sprech würde man ja von Change-Management sprechen und vielleicht agilen Führungsmethoden, wie viel da dann auch so ankommt in einem ja doch sehr traditionellen Apparat der Bundeswehr. Es wird aber eine Formulierung, die Boris Pistorius da gestern getätigt hat, aus meiner Sicht so behandelt, als sei sie so ein bisschen nebenbei gefallen. Ist sie ja vielleicht auch. Wir hören mal.
Wir haben bei all diesen Überlegungen im Auge behalten und mitgedacht, dass es zu einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in welcher Form auch immer kommt. Das betrifft das wichtige Feld, die wichtige Frage der Aufwuchsfähigkeit.
Also ich wiederhole es nochmal. Wir haben mitgedacht, dass es zu einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht kommt, in welcher Form auch immer. Und das wird jetzt in meiner Wahrnehmung in vielen Berichten so als gegeben hingenommen. Und ich finde aber, man muss schon nochmal festhalten, dass das in dieser Nebensächlichkeit, wie er es da auch so formuliert, so ein Riesending ist, an dem sehr viele Fragen dranhängen. Also die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt, das wissen wir. Aber Boris Pistorius hat diese Diskussion vor einigen Wochen auch schon angestoßen. Aber da hängt ja zum Beispiel auch die ganz große Frage dran, soll die Wehrpflicht dann auch für Frauen gelten zum Beispiel?
Ja, aber zunächst einmal müssen wir ja festhalten, was er da macht. Also das eine ist eine Beschreibung eines eigentlich operativen Vorganges, nämlich wenn die Wehrpflicht wieder aufleben würde, und da muss man ja sagen, die ist nicht abgeschafft, wie viele Leute denken, sondern sie ist ausgesetzt und sie kann aber wieder aufleben. So, jetzt stellen wir uns aber vor, es käme zu einer Situation, wo die Wehrpflicht nötig wäre, dann wäre die Bundeswehr ja jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die könnte ja die ganzen Rekruten nicht ausbilden, die könnte die Leute nicht unterbringen, die hätte keine Uniformen für die, keine Helme, was weiß ich. So, das heißt, er beschreibt einen operativen Vorgang, wir denken die Wehrpflicht auch mit. Und gleichzeitig macht er daraus natürlich auch einen politischen Vorgang, indem er uns alle etwas weckt und sagt, Leute, ihr könnt jetzt nicht so tun, als wenn uns da nichts passieren würde, als wenn Russland weit weg wäre, die Ukraine weit weg wäre, als wenn wir immer davon ausgehen könnten, das bleibt uns vom Leib, sondern wir müssen verteidigungsfähig sein. Das ist seine politische Strategie und er hat es ja auch geschafft. Er weckt uns ja. So, und dann wäre das nächste natürlich, würde es dann eine Wehrpflicht auch für Frauen geben? Das hat er jetzt an der Stelle noch nicht diskutiert. Die Frage könnte man sich natürlich stellen. Aber erst einmal müsste er die Bundeswehr dafür fit machen, von einer jetzt wieder Berufsarmee hin zu einer dann eben ja, der Bürger in Uniformarmee zu kommen. Dafür wären wir derzeit nicht vorbereitet. Er stellt die Weichen, sagt er zumindest, dass wir wieder darauf vorbereitet wären. Da steckt eine Menge Konjunktiv da drin.
Jetzt ist ja, wenn wir dann den Schritt weiter gehen und mal schauen, was wäre denn da eventuell möglich, also auch da ganz deutlich auch der Konjunktiv, da wird ja aber in diesem Kontext oft auch über dieses schwedische Modell gesprochen. Das erstreckt die Wehrpflicht auch auf Frauen und Schweden hatte 2010 seine Wehrpflicht ausgesetzt, 2017 wieder eingeführt, weil es eben gemerkt hat, oh, es gibt irgendwie nicht genug Freiwillige für den Wehrdienst. Und die haben so eine Kombination geschafft aus so einer Anreizsteuerung, Freiwilligkeit und Zwangsverpflichtung. Also das ist so, dass alle jungen Menschen eines Jahrgangs so einen Fragebogen online bekommen. Da müssen sie Angaben machen zu ihren Fähigkeiten, Interessen, müssen aber auch angeben, wie so ihre Einstellung ist zur militärischen Landesverteidigung. Und da werden dann welche draus gemustert. Und diejenigen, die dann auch gesagt haben, ja, ich bin wehrwillig, auch wieder so ein schöner Militärbegriff, ich bin wehrwillig, die dann auch physisch, psychisch für tauglich befunden werden, die werden dann eben da eingezogen.
Gut, es ist natürlich noch schon, glaube ich, zwei oder drei Schritte weiter gedacht als das, was Pistorius jetzt gerade macht, nämlich erstmal zu sagen, wenn wir überhaupt Rekruten oder auch Rekrutinnen in die Kasernen bekämen, wie würden wir sie denn überhaupt dann zu Soldatinnen und Soldaten ausbilden? So, die Frage natürlich der Wehrpflicht für Frauen ist etwas, wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit, fanden wir Frauen es eigentlich ganz gerecht, dass wenn die meisten von uns dann irgendwann auch mal nicht im Beruf sind, weil sie Kinder in die Welt bringen und schwanger sind und dann die Mutterschaft antreten, dass die Männer eine andere Zeit verbringen mit einer Aufgabe. Da kann man natürlich sagen, das ist jetzt Schnee von gestern, da bin ich aus der Zeit gefallen und wir müssten dann zu einer Wehrgerechtigkeit kommen. Ich finde, die Diskussion sollten wir aber hinten anstellen. Erst einmal ist aber dieses Zeichen, wir müssen uns ein bisschen aus der Komfortzone, glaube ich, rausbewegen. Die Bedrohungen sind so groß, dass man alles mitdenken muss und Wir dürfen uns da keinen Sand in die Augen streuen und weggucken. Das, glaube ich, ist das Signal. Und alles, was Pistorius da tut und was die Bundesregierung da tut, dient ja dem Ziel, keinen Krieg zu haben. Also zu signalisieren, greif uns mal besser nicht an, wir sind nämlich gut gerüstet. Das ist das Ziel. Putin hat bei der Ukraine gedacht, er kann da durchrauschen. Und wir haben das übrigens auch alle gedacht in den ersten Tagen. Das sollte der Bundesrepublik besser nicht passieren.
Wir beide diskutieren da jetzt ja tatsächlich, ich glaube, es ist nicht falsch gesagt, wenn ich sage, so ziemlich abgeklärt darüber. Es gibt neue Zahlen, eine Umfrage von Infratest DIMAG, die zeigt, dass 2/3 der Deutschen wirklich Angst und Sorge vor einem Krieg haben. Und das trifft ja eben diese Diskussion, die wir hier so gerade so analytisch auch führen, trifft ja eben auf eine Gesellschaft, die laut Pistorius kriegstüchtig werden soll, aber die auch möglicherweise ja aus dieser Sorge heraus sagt, oh, auf keinen Fall eingezogen werden, wenn es denn soweit sein sollte. Also da bin ich noch gespannt, wie diese Diskussion da, wie diese Friktion dann auch weitergeht.
Natürlich, aber auch da hat sich bei mir persönlich, habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre was verändert. In den Zeiten, wo wir hier sehr unbesorgt leben konnten und weitestgehend auf Auslandseinsätze uns konzentriert haben als Bundesrepublik, war ich natürlich auch mal der Meinung, reduziert mal die Ausgaben für das Militär, wir wollen Frieden leben und gebt das Geld lieber in beispielsweise soziale Aufgaben hinein. Die Zeit hat sich gewandelt und ich meine, in der Ukraine hat auch niemand die Menschen und auch da gibt es Frauen, die in der Armee dienen, die Männer gefragt, ob sie wirklich in den Krieg ziehen wollen und sie leiden unter diesem Krieg. Aber der hat schon 2014 begonnen und wir haben den auch lange Zeit weitestgehend ignoriert. Wir haben nicht wirklich gewusst, was da passiert und was in den besetzten Gebieten los ist. Dann ist 2022 der Angriff passiert auf weitere Teile der Ukraine. Und jetzt leben wir mit dieser Situation und Pistorius an dieser Stelle reagiert und dann wird später die Geschichte zeigen, ob er da recht hatte. Aber natürlich, wir können es analysieren und gleichzeitig ist es ein hochemotionales Thema. Übrigens, es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die hier leben, die auch von Kriegsgeschehen schon traumatisiert sind. Es gibt diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben und es gibt die vielen Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten zu uns gekommen sind. Das muss was mit uns als Gesellschaft machen.
Mein Gast hier heute ist Friederike Sittler. Sie leitet die Abteilung Hintergrund Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und sie hat einen Überraschungsgast am Start. Das bedeutet, unsere Gäste dürfen ja, wenn sie möchten, jemanden mit einem Thema, jemanden, den sie schätzen, wie auch immer das zusammenhängt, mit in die Sendung bringen. Und deswegen wartet hier eine Person gerade schon in der Telefonleitung und ich finde das ja immer schön und aufregend zugleich, wenn man gar nicht weiß, wer einen da gleich aus der Leitung ansprechen wird. Möchte auch gleich reinhören und den Namen auch hören, aber erstmal möchte ich von Ihnen wissen, Frau Sittler, ist das eine Person, bei der Sie sich professionell verhalten müssen oder kennen Sie sich so gut, dass Sie sich da fallen lassen können?
Inmittendrin, würde ich mal sagen. Wir kennen uns aus der Netzwerkarbeit. Also Sie haben ja schon mehrfach gesagt, ich bin Vorsitzende des Journalistinnenbundes. Wir vertreten Frauen in den Medien. Wir sind ein Netzwerk und wir netzwerken auch mit ganz anderen, vielen anderen. Wir sind Mitglied im Deutschen Frauenrat und wir gehören zu den Initiatorinnen der Berliner Erklärung. Das sind verschiedene Frauenverbände, die sich zusammengetan haben, um Politik zu beobachten im Hinblick auf frauenpolitische Entscheidungen und Vorhaben. So und so sind wir uns immer wieder begegnet, mein Gast und ich. Und ich weiß, dass diese Frau ein Thema vertritt, das in der letzten Zeit eine kurze Rolle in den Nachrichten gespielt hat und meines Erachtens viel zu wenig beleuchtet worden ist. Und deswegen dachte ich, nutze ich die Chance, dieses Thema in diese Sendung zu holen. So, jetzt wissen Sie immer noch nicht weiter.
Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wer es ist, aber ich würde sagen, wir machen hier mal die Leitung auf und ich sage, hallo, hier ist Jana Münkel von Deutschlandfunk Kultur. Wer ist denn da am Telefon?
Ja, hallo, hier ist Elke Ferner, die Vorsitzende von UN Women Deutschland.
Herzlich willkommen in der Sendung, Frau Ferner. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und haben Sie sich gerade gut vorgestellt gefühlt von Frau Sittler?
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir kennen uns in der Tat schon lange und sind sozusagen in Sachen Gleichstellung schon viele Jahre gemeinsam unterwegs.
Und wie kann ich mir das vorstellen, bevor wir zu Ihrem Thema kommen? Sie haben jetzt gesagt, Vorsitzende von UN Women Deutschland. Ich kenne mich da in den Strukturen jetzt nicht so super gut aus. Sind Sie dann sozusagen die Vorsitzende der deutschen Sektion von UN Women, hinter dem eine größere Sektion, die dann auch weltweit agiert, steht?
Nein, explizit nicht. Also wir haben folgende Arbeitsteilung in Anführungszeichen. Es gibt UN Women als Einheit der Vereinten Nationen, die UNICEF beispielsweise oder der UNHCR oder andere UN-Einheiten. Und es gibt darüber hinaus weltweit 12 sogenannte nationale Komitees für UN Women, die überwiegend in Europa angesiedelt sind. Es gibt also außer den europäischen noch Komitees in Japan, Australien und Neuseeland. Und wir unterstützen die Arbeit und die Ziele von UN Women in New York, sind aber sozusagen nationale NGOs, die halt eingetragene Vereine nach dem jeweiligen nationalen Recht sind. Und so sind wir eben als UN Women Deutschland auch ein eingetragener Verein mit nach deutschem Recht, auch steuerbegünstigt, also gemeinnützig, als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt. Und wir haben ein sogenanntes Recognition Agreement mit New York, sodass wir UN Women in unserem Namen führen dürfen. Also wir machen einerseits politische Advocacy-Arbeit in Deutschland gegenüber der Regierung, dem Parlament, der Öffentlichkeit. Und andererseits unterstützen wir auch UN Women mit finanziellen Zuwendungen. Das heißt, wir sammeln Spenden sowohl für den Kernhaushalt für UN Women, aber auch für einzelne konkrete Projekte, wenn es um Emergency Calls geht, wie beispielsweise im letzten Jahr Syrien und Türkei, das Erdbeben, oder jetzt Gazastreifen, die humanitären, für die humanitäre Hilfe. Also das ist im Prinzip ein Mix zwischen Charity und politischem Eintreten für das Thema Gleichstellung.
Und diese etwas komplizierte Konstruktion, die erklärt dann nämlich auch schon so ein bisschen, wie ich jetzt nochmal gestern auf Elke Ferner gestoßen bin. Aber ich würde kurz noch sagen, falls unser Publikum gerade denkt, Elke Ferner, Moment, SPD-Politikerin, war parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfrauenministerium und ist vielfältig engagiert, war auch bei uns im Hörfunkrat für die Verbraucherzentrale Saarland, ist sie aber nicht mehr. So, und jetzt bei UN Women, gestern bei LinkedIn, denke ich, aha, guck mal, Elke Ferner sagt, UN Women Deutschland, Saudi-Arabien hat jetzt den Vorsitz der UN-Frauenrechtskommission und das ist das Thema und das finde ich falsch. So, und die UN haben aber zugestimmt und diesen Widerspruch aufzuklären, dachte ich, das kann Elke Ferner gerade mal tun und erzählen, wie da das dazu kommen konnte, dass nun ausgerechnet Saudi-Arabien den Vorsitz der UN-Frauenrechtskommission hat.
Ja, vielleicht muss ich da einfach ein bisschen ausholen und nochmal erklären, was die UN-Frauenrechtskommission ist. Es gibt ja verschiedene Ausschüsse bei den Vereinten Nationen, also nicht nur den Sicherheitsrat, sondern auch den Ausschuss für Menschenrechte oder auch den sogenannten ECOSOC-Ausschuss. Das ist der Ausschuss für Wirtschaft und Soziales. Und die Frauenrechtskommission ist sozusagen eine Unterorganisation dieses ECOSOC-Ausschusses. Hat 45 Mitglieder, die verteilen sich über die ganze Welt. Im UN-System gibt es sozusagen 5 Regionen, in die die Welt eingeteilt ist. Das ist einmal Osteuropa und Westeuropa plus Vereinigte Staaten und Kanada. Das ist Lateinamerika, Karibik, das ist Afrika und das ist Asien-Pazifik-Region. Und die Asien-Pazifik-Region ist jetzt an der Reihe mit dem Vorsitz der Frauenrechtskommission. Und da gab es nur diese eine Kandidatur von Saudi-Arabien. Und dann ist eigentlich der Normalfall, dass wir kommentarlos durchgewunken, so wie das jetzt auch der Fall gewesen ist. Das ist sozusagen der Hintergrund, wie überhaupt jemand aus Saudi-Arabien Vorsitzender der FRK werden kann.
Und man hätte da aber auch intervenieren können. Also wenn Sie sagen, normalerweise wird es durchgewunken, könnte man ja auch sagen, stopp.
Ja gut, das ist halt nicht diplomatischer Usus. Das kann ich ja in gewisser Weise sogar noch nachvollziehen. Aber trotzdem darf man ja als Vorsitzender einer Frauenrechtsorganisation aus der Zivilgesellschaft durchaus eine Haltung dazu haben. Und ich finde, dass es das ein absolut falsches Signal ist, zumal wir jetzt bei der letzten Kommissionssitzung, die jetzt gerade in den ersten 2 Märzwochen stattgefunden hat, ja auch gesehen haben, dass wir weltweit wieder irgendwie so eine auf dem Trip sind, dass es eine zunehmende Anzahl von Ländern gibt, die wieder zurück wollen zu alten Zeiten und nicht nach vorne wollen. Das Ziel ist ja eigentlich Gleichstellung bis 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen, das Ziel 5 zu erreichen. Aber im Moment sehen wir eher eine Rückwärtsbewegung und das ist eben das, was mir Sorge macht. Der Vorsitz der FRK entscheidet ja nichts, der moderiert nur. Aber trotzdem, glaube ich, ist es einfach ein falsches Signal, wenn gerade ein Land den Vorsitz hat, was in Sachen Frauenrechte jetzt nicht unbedingt an der Spitze der Bewegung steht, freundlich zu formulieren.
Das war das, was mich eben auch bewegt hat. Ich war dann eben nochmal im Internet unterwegs. Da gibt es eine Seite Visit Saudi-Arabien und dann gab es vier lustige Sachen zu Frauen, nämlich sie dürfen Auto fahren, sie dürfen auch arbeiten, sie dürfen reisen und sie dürfen gastfreundlich sein. Und da schwillt mir natürlich als Feministin der Kamm und gleichzeitig sehe ich aber...
Sie dürfen sogar wählen mittlerweile.
Das ist ja schön.
Und gewählt werden.
Aber das steht dann da auf der Seite nicht.
Auch seit drei Jahren, ja.
Aber das, was mich natürlich auch dabei beschäftigt, ist diese Schilderung eben dieser internationalen auch Rückschritte und gleichzeitig, wir haben eine hohe Ambition, wir sind aber auch immer noch nicht so weit in Deutschland, dass wir wirklich die Parität erreicht haben. Es gibt noch viel zu tun. Wir reden über Frauen in all ihrer Vielfalt, wir haben eine offene Gesellschaft. So, und dann kommen wir international eben wieder mit diesen Rückschritten daher.
Und ich frage mich, wir sprechen da ja jetzt drüber und setzen dieses Thema auch nochmal nachrichtlich um sozusagen, sind natürlich aber hier in einer Position, in der wir zwar darüber informieren können, aber so richtig ändern kann man es nicht. Also klar, hilft es immer, drüber zu diskutieren. Aber
naja, aber da ist ja Elke Ferner zum Beispiel eben auch mit UN Women Deutschland eben international unterwegs. Viele von den Frauenvertreterinnen aus Deutschland sind international unterwegs und versuchen eben auch Allianzen zu schmieden. Und Frauen in aller Welt, Elke, korrigier mich, aber ich glaube, wir haben auch unterschiedliche Sichtweisen. Aber wir müssen immer wieder gucken, dass wir diese Solidarität auch finden, um diesen Rückschritten was entgegenzusetzen.
Was sind denn jetzt Ihre nächsten Schritte, Frau Ferner?
Ja, also ich meine, wir sind jetzt auch dabei, das Thema jetzt der nächstjährigen Frauenrechtskommission ist das Thema Peking plus 30. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, zu sehen, wo steht man, auch 5 Jahre, bevor die SDGs dann auch umgesetzt sein
jetzt
sollen.
Müssen Sie, da müssen Sie, glaube ich, noch mal kurz erklären und uns mitnehmen, bitte.
Ja, die Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 war ja ein richtig bedeutendes Meeting. Da gab es ja dann die Pekinger Erklärung, eine Aktionsplattform, wo alle Staaten sich verpflichtet haben, dann auch tätig zu werden. Und trotzdem stehen wir eigentlich immer noch ziemlich weit vom Thema tatsächliche Gleichstellung entfernt. In Europa, insbesondere in den skandinavischen Ländern, sind die schon relativ dicht dran. Aber es gibt halt viele Länder auf der Welt, die noch ziemlich weit weg sind. Auch Deutschland ist lange nicht so weit, wie wir sein könnten. Und deshalb wird jetzt nächstes Jahr nochmal Bilanz gezogen. Wo stehen wir und was müssen wir halt vor allen Dingen machen, um schneller voranzukommen? Und die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, sind ja auch von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen akzeptiert und unterstützt und verabschiedet worden. Und auch da müssten jetzt eigentlich alle mit Hochdruck dran arbeiten, dass das Ziel 5, das ist das Ziel Gleichstellung der Geschlechter, auch wirklich umgesetzt wird bis 2030. Aber wenn man sich jetzt mal die diversen Gender Gap Reporte anguckt, der vom World Economic Forum beispielsweise, was ja nicht unbedingt die Speerspitze des internationalen Feminismus ist, die sagen, bis zur wirtschaftlichen Gleichstellung brauchen wir noch 162 Jahre und bis zur politischen Gleichstellung sind es noch ein paar 130 Jahre, also jetzt weltweit. In Europa, in Deutschland ist das dann eher in Dekaden zu rechnen, aber auch da 40, 50 Jahre, das sind ja 2, 3 Generationen, die man da noch braucht. Und mein erklärtes Ziel ist, ich will es eigentlich noch selber erleben dürfen. Und deshalb machen wir halt Druck auf allen Ebenen. Und deshalb sind auch solche Sendungen wichtig, dass man einfach sich auch nochmal vergegenwärtigt, wo stehen wir denn eigentlich? Und dass es noch gar nicht so lange her ist, dass unsere Mütter und Großmütter noch die Unterschrift ihres Mannes brauchten, um ein Konto zu eröffnen, einen Arbeitsvertrag abzuschließen und so weiter. Also das ist alles noch nicht so lange her.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Elke Ferner, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie war der Überraschungsgast von meinem Gast Friederike Sittler. Frau Ferner ist SPD-Politikerin, war parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Frauenrats. Und sie hat hier auch gesprochen, war hier zu Gast als Mitglied im Vorstand von UN Women Deutschland. Und das kann ich jetzt hier so flüssig sagen, nicht weil ich vorher schon wusste, wer hier kommt, sondern weil ich aus der Redaktion einen Spickzettel bekommen habe, den ich gerade hier öffnen durfte. Vielen Dank, Frau Ferner, für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Danke dir.
Friederike Sittler ist mein Gast. Sie ist die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Sittler, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, aus Klimaschutzgründen zu kündigen?
Nein, tatsächlich nicht. Ich bin absolut bekennende Öffentlich-Rechtliche bei allen Schwachstellen, die wir sicherlich haben. Aber ich will Journalistin sein, ich will im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Aber ich versuche schon intern auch immer wieder unser ökologisches Handeln auch zu prüfen. Und ich habe ja früher auch für die ARD gearbeitet. Da bin ich tatsächlich noch. Es gehört zu meiner Vita, dass ich geflogen bin innerdeutsch. Das würde ich heute niemals mehr tun.
Ja, und das, was sich hier gerade als aus Klimaschutzgründen kündigen bezeichnet hat, das hat auch einen englischen Fachbegriff, Climate Quitting heißt das. Das ist ein Phänomen, das kommt in der Arbeitswelt tatsächlich immer häufiger vor. Dabei entscheiden sich eben ArbeitnehmerInnen dazu zu kündigen, weil sie sagen, lieber Arbeitgeber, ich bin mit deiner Klimabilanz nicht einverstanden. Und der Bericht einer britischen Nachrichtenseite zeigt, dass bereits die Hälfte der Gen Z-Arbeitnehmer, also der jüngeren Generation, in Großbritannien ihren Job aufgrund eines Wertekonflikts gewechselt hat. Ist jetzt nicht überraschend, da geht es viel auch um Öl- und Gasunternehmen. Aber grundsätzlich die Frage dahinter ist ja schon total interessant. Bin ich bereit, eine Karriere, die ich vielleicht auch in einem Konzern mache, nicht weiter zu verfolgen, weil der mit meinen Werten nicht übereinstimmt? Also Sie ja, als, ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht zu nahe, Frau Sittler, wenn ich Sie als Boomerin bezeichne, Sie als Boomerin hätten sich das ja wahrscheinlich nicht leisten können.
Ich bin knapp raus, ich bin okay. Etwas jünger, aber ja.
Sorry.
Also nee, ich wollte es auch nie, weil eben ich habe ja mein Wertegerüst, weil ich im Öffentlich-Rechtlichen arbeite. Ansonsten wäre das schon auch für mich eine Option gewesen oder wenn sich das Öffentlich-Rechtliche nochmal anders entwickelt hätte. Und ich glaube, das Gute an der Geschichte ist, dass sich Arbeitgeber stärker auf ihre Leute einstellen müssen und auch überlegen müssen, ihr eigenes Handeln überprüfen müssen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir auch nicht so tun dürfen, als wenn es eben komplette Generationen betreffen würde, weil wir müssen auch immer noch sehen, es sind die anderen. Also Beispiel Handwerk. Ich kenne hier in Berlin eine Firma, die ausschließlich Frauen beschäftigt, eine Tischlerinnenfirma. Und das ist ganz schön zu sehen, dass sie, die haben wirklich auch ein anderes Teamkonzept, wie sie miteinander umgehen und fahren zum Beispiel oft zu ihren Einsatzorten mit dem Rad, auch mit dem Lastenrad, mieten dann Fahrzeuge nochmal einzeln an, wenn sie was Größeres brauchen. Und mittags verabschieden sie sich etwas länger, weil sie auch einen veganen Imbiss suchen müssen. So, das ist für diejenigen, die in dem Team sind, wichtig. Ich kenne aber natürlich viele andere Handwerksbetriebe, da spielt das überhaupt keine Rolle. Und die kommen alle mit den Autos an und im Zweifelsfall hat jeder Monteur ein eigenes Auto. So, und diese Konflikte in der Arbeitswelt auszugleichen, das wird auch eine große Herausforderung für die Unternehmen sein, weil eben die Interessen so unterschiedlich sind. Und jetzt hier in Berlin, ne, kann man auch als Tischlerin mit einem Lastenrad noch einigermaßen unterwegs sein und mit öffentlichen. Aber in der ländlichen Region kriegen sie das natürlich nicht hin, auch in kleineren Städten nicht. So, wir haben vorhin mal kurz über die Verkehrspolitik in Paris gesprochen, also der Umbau auch der Städte. Und da dürfen wir eben auch nicht nur auf die Großstädte gucken, sondern wir müssen auch auf die Mittelstädte gucken, auf die kleinen Städte, auf den ländlichen Raum. Also Perspektivenwechsel immer wieder und alles in den Blick nehmen, darum geht's mir.
Sie haben jetzt gerade ganz viel auch die Arbeitgeberseite angesprochen. Also wirklich die Idee, wir passen uns da an, weil natürlich, Stichwort Fachkräftemangel, wir wollen Leute auch an uns binden und halten und denen eben so angenehm wie möglich zu machen, dann auch eben wirklich zu bleiben. Ich sehe auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aus ArbeitnehmerInnenseite schaue, trotzdem auch den Punkt, dass verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht gegen Werte am Arbeitsplatz argumentieren, aber dass es dann doch ganz schnell auch geht, dass man sagt, ach, mir passt hier was nicht, dann gehe ich. Ja. Und dass man dann die Chance auch verpasst, so eine Beziehung zum Arbeitgeber aufzubauen und wirklich Vertrauen aufzubauen, auch mal in den Konflikt zu gehen, das kann ja auch total gut sein für eine Unternehmenskultur, wenn die Unternehmenskultur das hergibt.
Natürlich. Wenn sie es hergibt, dass man eben Kritik anbringen kann und aus Fehlern lernen kann. Das, finde ich, ist die optimale Unternehmenskultur. Und tatsächlich wird sich ja jetzt so die Frage auch stellen, lässt sich der Anspruch, den viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der jüngeren Generation heute haben, lässt sich der eigentlich umsetzen? Und es berichten ja viele aus Vorstellungsgesprächen, dass da erstmal nicht die Frage ist, was kann ich fürs Unternehmen tun, sondern was tut das Unternehmen für mich? Und sehr starke Vorstellungen auch von Arbeitszeiten, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und Unternehmen werden an ihre Grenzen kommen. Also wenn wir jetzt hier bei uns im Journalismus reden, dann ist natürlich können wir regelmäßig eine Arbeitszeit einhalten und wollen das auch. Und wir haben ja auch einen Personalrat, wir haben Dienstpläne, wir haben Vereinbarungen. Aber wenn was in der Welt passiert, dann müssen wir natürlich hier im Studio stehen und dann müssen wir die Leitungen aufmachen. Und das, also ist da dann nicht die Bereitschaft noch da? Also in Extremsituationen sicherlich ja. Aber ist es auch in so einem, naja, könnte man machen, müsste man vielleicht, wäre eigentlich schön, aber mache ich jetzt nicht, weil ich will jetzt pünktlich nach Hause und ich will abends noch in die Spree springen oder sowas. Also da glaube ich, werden sich viele noch umgucken. Und ich frage mich, was diese Generation dann auch macht, wenn sie dann mal in die Führungsposition hineinwechselt und selber dann Leute motivieren muss, dann vielleicht auch mal die Extrameile zu gehen, sich mal durchzubeißen, sich auseinanderzusetzen, dem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen. Also da werden die Unternehmen sich umstellen müssen. Aber ich glaube, dass sich das auch nicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so durchhalten lässt, wie die Ansprüche momentan formuliert werden in einer immer noch wirtschaftlich anständigen Lage, die ist schwierig, aber es geht ja vielen Menschen auch sehr gut. Und offensichtlich haben jüngere Leute auch nicht die Sorge, dass sie dann keinen Job mehr finden, sondern sagen einfach so, habe ich jetzt ein Jahr hier ausprobiert, gehe ich jetzt mal zum nächsten, erprobe mich nochmal. Ist eine andere Situation.
Nachdem 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen ums Leben gekommen sind, wird die Diskussion um humanitäre Hilfslieferungen für die Zivilisten in Gaza jetzt noch intensiver geführt. Es gab ein Telefonat zwischen Israels Regierungschef Netanyahu und US-Präsident Joe Biden. Und da möchte ich draufschauen mit meinem Gast hier in dieser Radiostunde oder der guten halben Stunde Podcast, der Journalistin Friederike Sittler, Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer zugeschaltet. Frau Meyer, es ist nicht wörtlich bekannt, was Biden zu Netanyahu gesagt hat. Aus dem Präsidialamt von Biden heißt es aber, von Israel würde eine Reihe spezifischer, konkreter und messbarer Schritte erwartet werden. Was ist denn damit konkret gemeint?
Ja, also konkrete Schritte sind, die Zahl der Hilfsgüter auf jeden Fall zu erhöhen. Das ist die ganz große Forderung. Dann ist noch die Schwierigkeit, die auch zu verteilen. Da hat jetzt tatsächlich auch das Kriegskabinett hier schon mal erste Maßnahmen angekündigt. Und daraus können wir auch ein bisschen schließen, dass da wirklich also viel Druck gemacht wurde. Denn ja, so schnell hat Israel eigentlich noch nie auf die Forderung reagiert. Und eben angekündigt, dass hier der Grenzübergang Erez, der seit dem 7. Oktober geschlossen ist, dass der wieder eröffnet wird für LKW, dass auch im Hafen von Ashdod, also nördlich von Gaza, dort mehr Hilfsgüter ankommen sollen. Das sind schon mal so erste Maßnahmen. Allerdings wurde auch betont, dass das erstmal nur vorübergehend ist. Und da hört man schon wieder so eine Einschränkung, vielleicht so ein bisschen zurückrudern. Und wir fragen uns auch, wie schnell das eigentlich umgesetzt werden kann. Zum Beispiel Erez ist nur für Fußgänger eigentlich ausgelegt und nicht für LKW. Da müsste man eigentlich Umbauarbeiten vornehmen. Also da stehen noch viele Fragezeichen.
Vielen Dank für den Einblick, Friederike Sittler. Jetzt hat, wir haben es gehört, Israel ja tatsächlich recht schnell reagiert. Und das zeigt ja schon, dass zumindest so ein Anruf mit ein bisschen Vehemenz Wirkung zeigt.
Ja, und ich finde, das ist ein positives Zeichen. Also viele Menschen sagen ja immer so etwas wie, das ist alles, man kann da nichts machen und die eine Partei, ist, also es werden so Schwarz-Weiß-Bilder gezeichnet. Und hier sehen wir ja, Netanyahu gerät in Israel unter Druck, die Zivilgesellschaft protestiert in Teilen, er ist, kann sich der Mehrheit überhaupt nicht sicher sein und es gibt diesen Anruf von Biden und es passiert etwas. Und das finde ich erstmal positiv festzuhalten, dieses Ringen, was ist eigentlich die richtige Lösung, dass es eben dann auch immer wieder Veränderungen gibt. Wobei ich mich frage, und wenn ich das mal kurz fragen darf, Frau Meyer, die ganze Zeit schon, ich sehe ja nur Bilder vom Gazastreifen, wo ich nur Trümmer sehe. Ist die Hamas noch in der Lage, aus dem Gaza heraus Israel zu bombardieren, was ja der Beginn dieses Krieges war? Oder sind die inzwischen komplett kaltgestellt?
Das sind sie nicht. Tatsächlich gelingt es der Hamas immer wieder, Israel zu beschießen. Das hat gerade jetzt in den letzten Tagen wieder für Verwunderung gesorgt, weil Menschen, die eigentlich zurückgekehrt sind in die Städte rund um den Gazastreifen, davon nicht von den Kibbuzen, von denen rede ich nicht, aber von Sderot zum Beispiel. 30.000 Menschen sind dort geflüchtet, sind zurückgekommen im März. Und auch in Netivot, was ja auch angegriffen wurde, eine andere Stadt, noch weiter entfernt vom Gazastreifen, da hat es jetzt Beschuss gegeben, wieder Raketenalarm. Also gerade waren die Menschen zurückgekommen, jetzt rennen sie wieder in die Bunker. Auch wenn es vergleichsweise wenig Alarm ist und wenig Raketen als natürlich noch am Anfang des Krieges. Jeder Alarm schreckt hier die Menschen auf und sie haben einfach das Gefühl in die Sicherheit ihres eigenen Lebens verloren. Und auch jeder kleinste Alarm bringt da die Erinnerung zurück. Und deshalb ist dieses Gefühl hier noch so stark, dieses Gefühl, einfach nicht sicher zu sein im eigenen Haus. Und das darf man nicht unterschätzen. Für die Menschen hier liegt dieser 7. Oktober noch nicht so weit zurück.
Während wir ja so das Gefühl haben von im Gazastreifen gibt es nur noch unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten, die betroffen sind. Und die gibt es natürlich auch. Aber ich frage mich natürlich auch, wie weit ist die Verflechtung auch immer noch mit der Hamas? Also wie sind die Menschen, die einerseits Opfer sind, gleichzeitig auch wieder verwoben mit der Hamas? Das ist für mich völlig undurchsichtig. Deswegen stelle ich gerade diese Fragen auch.
Ja, das ist eine super interessante Frage, weil wir natürlich auch selbst als Journalist nicht in den Gazastreifen momentan können, um eben dort auch mit den Menschen zu sprechen. Und wir haben Mitarbeiter zwar in Gaza, die wir schon lange kennen, die für uns auch Material senden, die mit den Menschen im Gespräch sind. Und die sagen uns einfach, dass die Angst sehr groß ist unter der normalen Bevölkerung. Die Hamas ist in der Zivilbevölkerung vertreten, übt Druck aus, wo sie kann und setzt die Menschen unter Druck, dass sie auch nichts Negatives teilweise sagen. Also es ist schwierig, auch da an Kritik zu kommen, um zu hören, wie denken jetzt die Menschen eigentlich wirklich. Ich habe jetzt einen interessanten Bericht gelesen in einer israelischen Zeitung, dass jetzt so einfache Menschen in Gaza zum Beispiel Sinwa, also den Führer der Hamas, verfluchen. Zum Beispiel haben sie ihre Esel Sinwa genannt und immer wenn der laufen soll, sagen die los, hü Sinwa, also im Grunde so wie ein Tier. Und das ist so das, was man manchmal hört, dass da Kritik aufkommt, aber so richtig offen ist das nicht. Und wir wissen auch, dass da immer noch mit Waffengewalt Menschen zum Beispiel auch davon abgehalten werden, sich Essen zu nehmen.
Mhm. Frau Meier, jetzt gab es gerade eine Eilmeldung, dass das israelische Militär wegen der Drohnenangriffe auf die Mitarbeitenden der Hilfsorganisation 2 Offiziere entlassen wird. Die hätten gegen Einsatzregeln verstoßen. Und das kommt eben auch in so einer Situation, in der es das erste Mal ist, dass sich der UN-Menschenrechtsrat geäußert hat, Position bezogen hat seit dem 7. Oktober. Der hat in einer Resolution angesichts der Lage im Gazastreifen einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel gefordert. Das alles sind natürlich Dinge, die den Druck auf Netanyahu erhöhen und auch diese Reaktion jetzt, da Mitarbeitende 2 Offiziere zu entlassen, zeigt ja auch, dass diesem Druck auch nachgegeben wird auf eine Art. Wie schätzen Sie das denn aber ein? Ist das jetzt was Temporäres oder ist dieser Druck auf Netanyahu, auf die israelische Regierung jetzt so groß, dass sich da dauerhaft was verschieben kann in der Lage?
Also das ist die Frage, die wir ja immer wieder auch erörtern, dass der Druck größer wird, ist spürbar. Das ist klar, weil der große Hebel ist im Grunde, sind die Waffenlieferungen aus den USA. Und Biden wird im Ton ja doch schon rauer und hat das jetzt auch nochmal, wie wir mitbekommen haben, im Kriegskabinett, daran haben wir es mitbekommen, dass es zur Debatte gestellt wurde, dass es doch durchaus ernste Sanktionen geben könnte aus den USA, sogar aus Europa. Und deswegen haben wir eben diese Reaktion jetzt gesehen. Auch im eigenen Land hier steht er unter Druck, klar. Es gibt die Proteste nach wie vor, die eine Waffenruhe fordern, damit die Geiseln zurückkommen können, aber auch gegen die Politik der Netanyahu-Regierung. Man wirft ihm vor, er nimmt das Ganze hier nicht ernst genug, die Leute wirklich zu befreien und da rauszuholen. Und deshalb fordern viele seinen Rücktritt, nicht natürlich erst seit dem 7. Oktober, schon davor. Ja, und diese Bewegung, die wächst und ist stark und die wird zunehmend gewalttätiger. Also es gibt mehr Ausschreitungen und Einsätze auch der Polizei gegenüber den Demonstranten. Also die Luft für Netanyahu wird dünner, aber er ist auch ein Meister darin, immer Krisen auszusitzen. Und das ist ihm bisher gelungen.
Vielen Dank, Bettina Meier, nach Tel Aviv. Und vielen Dank, Friederike Sittler, hier bei mir im Studio. Wir sind schon hart auf die Nachrichten zugegangen, sozusagen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank.